Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Skoda. Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Caterina Valente, die Schlager-Ikone, steht mit 93 im Tessin. Sanja Ameti, die Chefin von der Operation Libero, schießt auf ein Bild von Maria und Jesus. Der Schuss ist gewaltig hinten raus. Und Kamala Harris, alle Experten gesessen nach dem TV-Duell gegen Donald Trump auf gutem Weg ins Weiße Haus. Aber die gleichen Experten, die haben sich, wenn man sich recht erinnert, ja auch schon täuscht. Ich glaube, es war ein schwieriger Auftritt für Kamala Harris, weil sie hat müssen überzeugen, man wollte schauen, kann sie eine Debatte gegen so einen wie Donald Trump, kann sie da standhaben. Das hat sie gut gemacht. Aber sonst habe ich das Gefühl, so das TV-Duell hat nicht mehr die Bedeutung, wie es früher mal hatte, zu Nixon und Kennedy-Zeiten, sondern der ganze Wahlkampf spielt sich dann auch schlussendlich in den sozialen Medien ab und an diesen Wahlkampfveranstaltungen stündlicherweise.
Ist sehr schwierig zu sagen. Und ich glaube, es kommt ja immer das alte Clinton-Wort, eben, es sei nur die Wirtschaft, die schlussendlich entscheidet. Und das wäre ja dann eigentlich ein Punkt für den Trump, weil die Leute alle ihm mehr vertrauen, die wirtschaftliche Frage. Aber wie gesagt, sie hat gestern gewonnen und du hast vorhin gesagt, es hätte ja Duell gegeben, legendäre, die haben wir beide ja nicht erlebt, sogar ich in meinem höheren Alter. Nixon gegen Kennedy, wo man gesagt hat, Nixon Schweizer oder sei unrasiert, darum haben die Wahl gegen den Kennedy verloren. Man kann es nicht sagen, es ist sicher ein Baustein. Und was ich eben auch spannend finde bei dem Duell gestern, wir haben ja das Duell gehabt, Biden gegen Trump. Dort haben wir immer gesagt, Biden sehr alt, sei unkonzentriert, vergesse viel. Und jetzt hat es natürlich wie geändert, das ganze Rollenspiel. Jetzt ist plötzlich der Trump in den beiden Rollen. Also vielleicht nicht so extrem, oder? Und das ist eine Rolle, wo er nicht damit umgehen kann. Also er ist jetzt eigentlich der Gejagte und vorne ist er mehr der Jäger.
Also das TV-Duell hat ja schlussendlich einen Biden der Kopf kostet, muss man sagen. Also man der sagen. Auftritt ist der Grund gewesen, dass er nicht hat funktioniert.
Ja, und
bei Kamala Harris ist jetzt der gute Auftritt, wo man muss sagen, der gute Auftritt ist natürlich jetzt der Grund, dass man sagt, okay, das ist eine würdige Kandidatin, jetzt ist nicht mehr alles einfach offen, eine klare Sache für den Trump.
Ja, es sind zwei Sachen interessant. Das erste ist, der Trump hat ja unbedingt das Biden-Duell sehr früh im Jahr wählen, ich glaube im Juni. Dann hat es auch eine Möglichkeit gegeben, natürlich bei den Demokraten zu sagen, ja, wir können mit den beiden nicht weiterfahren. Wir haben einfach irgendeinen Königsmörder gesucht, den Clooney oder den Obama oder weiss Gott wer, wo den beiden gesagt hat, es geht mit dir nicht mehr. Und dann hat man die Harris können aufbauen. Und das Zweite, das war übrigens ein strategischer Fehler von Trump, dass er das Duell so früh verlangt hat, oder? Er hätte ja dann, wenn das Duell gegen die beiden jetzt gewesen wäre, genau gleich wie dort im Juni, dann wäre es noch schwierig geworden für die Demokraten, innerhalb von dieser kurzen Zeit einen neuen Kandidat oder eine Kandidatin aufzustellen. Und das Zweite ist, und da finde ich, kommunikativ natürlich faszinierend. Die Harris hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also man hat ja immer gesagt, sie sei eine Loserin, man habe mehr erwartet von ihr. Wo sie auf den Bürgerstock gekommen ist, hat man gesagt in der Schweiz, da kommt jetzt also nicht nur die zweite Wahl, da kommt die fünfte Wahl. Oder? Der Biden selber kommt natürlich nicht, aber er schickt da irgendwie seine glückslose und erfolgslose Vizepräsidentin. Und diese Wandlung, die finde ich jetzt schon noch spannend, zum absoluten Superstar.
Und jetzt gibt es den amerikanischen Superstar, die Taylor Swift. Ja, jetzt geht's schnell nachgeschaut, für dass wir da wirklich korrekt sind. Auf Instagram 284 Millionen Follower. Viele junge Frauen, die ihr alles ab den Lippen ablesen. Und hat man schon im Vorfeld, ist das mal wirklich ein Thema gewesen, was für einen Einfluss hätte Taylor Swift, wenn sie Partei ergreift. Lange hat sie es ja nicht gemacht, ist sie Künstlerin gewesen und jetzt hat sie es gemacht und sie ist für Kamala Harris. Und jetzt wird sich zeigen, was hat das für eine Wirkung.
Ja, also das ist auch hochinteressant. Sind jetzt die Fans, wir haben es ja gesehen im letzten Rund unten, sind die mal entscheidend, gehen die an die Turnen, sind die in den Swing States, das ist doch die grosse Frage. Auf der anderen Seite, der Trump hat den Kennedy eingeholt, also auch ein bisschen die Aura von dem Clan, kann er das auch verwerten in seinem Wahlkampf? Also, ist eine höchst spannende Wahl, die wir jetzt haben in Amerika und ich glaube, sie ist immer noch offen, aber der Trump ist nicht mehr so überzeugend, wie er schon
war. Er ist nicht mehr angreifbar. Vorher bei beiden hat man das Gefühl gehabt,
genau,
das wird ein Home Run.
Genau, er läuft durch. Oder? Und ich glaube, es wird sehr knapp werden. Ich tippe ehrlich gesagt immer noch ein bisschen auf den Trump, weil ich am Schluss das Gefühl habe, es sind wirtschaftliche Fragen, die entscheiden. Aber man kann sich wirklich irren. Oder? Ich meine, 2016 hat man es ja gesehen, ich war ja dort gewesen,
dann, ja, du bist sogar ins richtige Hotel. Ja, schon, dass alle zusammen gesehen, die Chance ist 0%, dass der Trump Präsident
ja, wird. Ja, darum bin ich ins Hotel gekommen. Oder? Wir sind ja auf New York gegangen, wir sind ja den beiden angereist und hatten keine Chance gehabt, ins Hotel zu gehen, wo eigentlich Hillary erwartet worden wäre. Wir ja beide von New York kommen, jetzt sind ja beide in New York an dem Abend. Und da haben wir keine Akkreditierung und nichts bekommen. Und dann sind wir einfach, haben wir gesagt, ja gut, gehen wir in das Hotel, wo der Trump bald wegkommt. Und dann plötzlich merkst du im Verlauf des Abends, der wird Präsident. Oder? Also ich meine, das wäre jetzt auch nicht mehr möglich. Aber gleich, das war natürlich super cool gewesen, bist plötzlich an der Wahlparty von Trump. Also die Wahl ist immer noch offen. Und es ist einfach, wenn ich dort gemerkt habe, es ist sehr, sehr schwierig, das von der Schweiz aus zu entscheiden. Also man müsste in Amerika gehen, man müsste im Mittleren Westen gehen, um einfach die Stimmung ein bisschen aufzusaugen.
Aber von dort kommen wir jetzt wieder zurück in die Schweiz. Wir hatten einen speziellen Fall von einem politischen Fettnäpfli. Es ist ein riesen Fettnapf. Sanja Ameti, Chefin von der Operation Libero, ist bei der GLP, ist selber PR-Beraterin, glaube ich. Arbeitet in der grössten PR-Agentur, oder?
Fahner hat sie gearbeitet.
Und sie postet das Bild. Wir haben es alle zusammen mitbekommen, wie sie auf ein Bild schießt von Jesus und Maria, so ein historisches Bild, das in der Galerie Kohler demnächst versteigert wird. Aber einfach der Chaos im Katalog. Und das hat natürlich klar, es hat einen riesen Shitstorm gegeben. Job verloren, die Partei hat sich überlegt, ob man sie aufwerfen will. Dann natürlich plötzlich im Verlauf von der Diskussion von der anderen Seite, die auch wieder jetzt hört mal auf, übertrieben. Also, was hat die Frau geritten, die ja das Medienspiel aus dem FF sollte kennen und kennt, diese Frage ist noch unbeantwortet.
Ja, die wird eigentlich auch unbeantwortet sein. Ich meine, sie ist natürlich ein bisschen eine Provokateurin, oder? Und sie hat vielleicht gedacht, jetzt gebe ich noch einen drauf. Und aus der ersten Stellungnahme, die sie dann gegenüber dem Blick hat sie dann gesehen, irgendein Journalist vom Blick hat sich angerufen, was das soll. Und dann hat sie ja dann irgendwie gesagt, ja gut, sie nehmen es oben runter. Sie sind sich dort alle gar nicht bewusst gewesen, dass die Provokation wirklich gewirkt hat. Und man merkte, dass viel bei Provokateuren sie provozieren, wollen aber gleich nicht die absolute Provokation. Also, sie wollen auch nicht, dass die Provokation am Schluss auf sie zurückfällt. Das schliessen sie irgendwie aus bei einer Provokation. Und das ist natürlich da irgendwie passiert. Also, was unbegreiflich ist, zum einen natürlich, dass sie auf die Bilder schiesst. Ich meine, sie ist eine Frau, jetzt, ob das die Jesus ist, ob das erkennbar ist. Aber es ist ein heiliges Bild, oder? Von dem her, oder? Und das Zweite, warum stellt sie das noch auf Instagram und diese sozialen Medien, oder? Aber was ich auch wieder spannend gefunden habe bei dem ganzen Fall, oder? Der grossen Chef der Grünen Liberalen hat gerade gesagt, nein, das geht nicht. Im Prinzip muss die aus der Partei raus, ohne dass irgendwie ein Parteiausschlussverfahren gegeben hat. Und ich glaube, die Grünen Liberalen haben sich dort ein bisschen verrennt in dieser Geschichte. Von Fahner aus begreife ich es irgendwie noch. Ich meine, Fahner, die grösste Kommunikationsagentur der Schweiz, hat da sehr viel konservative Mandat, oder? Da willst du natürlich dann nicht als Firma immer mit dem Fall konfrontiert werden, oder? Und Fahner hat sich auch schwer getan, das habe ich auch gemerkt. Am Ende Mittag haben sie gesagt, sie überlegen es noch. Und gegen Abend haben sie gesagt, ja, wir müssen, es geht so nicht mehr weiter. Bei der Partei ist die Situation ein bisschen schwieriger, oder? Also man sieht jetzt, Operation Libero haltet an ihrer fest.
Ja.
Die Stadtpartei irgendwie auch. Also dort ist ein bisschen durch.
Aber sonst von denen, die sagen, jetzt übertreibt man es total. Ich muss sagen, ich habe zuerst gedacht, okay, jetzt kommt wieder die Gegenthesenbewegung, oder? Das geht gar nicht, was die macht. Und jetzt kommen natürlich logisch ihre Freunde und eine gewisse kulturelle Elite, die da natürlich findet, hey, hört auf, übertreiben. Aber ich habe mir auch weitere Gedanken gemacht. Und es hat schon noch ein bisschen etwas Verlogenes. In einer Zeit, wo massenhaft Leute aus den Landeskirchen austreten, katholisch und reformiert, dass die beiden Kirchen schon fast Panik haben und man froh kann sein, dass KMUs noch müssen, Kirchensteuer zahlen, sonst wird es dann dort langsam eng für die Pfarrer und ihr nicht ganz bescheidenen Gehalt. Also die Leute gehen weg von der Kirche, heisst, die glauben weder an Gott, noch glauben sie an Jesus, noch glauben sie an Maria. Aber wenn es gegen heilige Bilder geht, dann ist man dann gleich irgendwo durch noch zu nahe an der Religion. Also das ist ja auch die Diskrepanz, die nicht ganz aufgeht.
Ja, natürlich. Und man denkt natürlich auch ein bisschen karmatechnisch. Ich finde es immer schwierig, mit Religion, welche Religion das auch ist, sich lustig zu machen. Ich meine, wenn man jetzt das gemacht hat mit dem Mohammed, man hat es ja gesehen, eben, Charlie Hebdo in Paris hat es ja ein Massaker gegeben nachher, der dänische Karikaturist, wo ja, die klar. Mohammed, ja, da hat es eine Tote gegeben und alles, und in Pakistan Aufstand dagegen. Also ich sehe...
Es hat ja auch Polizeischutz gehabt.
Natürlich, das Christentum ist dann noch relativ tolerant. Oder? Aber jetzt einmal abgesehen von dem, sie hat das gemerkt und sie hat natürlich auch gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht hat und dass sie zu weit gegangen ist. Ich finde einfach die ganze Geschichte, ich meine, es ist auf eine Art ein einmaliger Fall. So etwas hat es ja jetzt wirklich noch nie gegeben. Oder? Attraktive Frau, intelligente Frau, eine Provokateurin, die so etwas macht und natürlich in absoluten Shitstorm hier kommt, sowohl politisch wie auch beruflich. Ich meine, Karriere von ihr ist ja im Moment sicher mal
vorbei. Ich total verschätzt. Das wäre, vielleicht hat sie gedacht, okay, wieder mal als Provokation, ich bin schon lange nicht mehr
in der Schlagzeile gewesen. Ja, okay.
Wahrscheinlich ist früher wäre das wahrscheinlich ein Riesenskandal, aber heute, wo eben so viel sich abwenden von Religion und nicht mehr damit zu tun haben, kann ich das wahrscheinlich wagen. Vielleicht hat sie die Gesellschaft total falsch eingeschätzt. Ja, das könnte ja sein.
Ist gut möglich.
Anders kann ich mir das fast nicht erklären.
Ja, ist gut möglich. Wir werden nie erfahren, was der wahre Grund war. Aber ich einfach noch, die Reaktionen ist doch noch spannend gewesen, oder? Jetzt sind alle ein bisschen schlechtes Gewissen und haben das Gefühl, man tut dieser Frau jetzt gar ein bisschen Unrecht. Jetzt kommt ein bisschen die Gegenbewegung. Es hat ja Grünliberale, die gesagt haben, wenn die ausgeschlossen werden, gehen wir aus der Partei raus. Ich glaube, das grösste Problem in dieser Geschichte haben die Grünliberalen. Weil die müssen ja jetzt irgendwie eine Lösung finden, die auch noch einigermaßen human ist. Ich meine, wer hat sie unterstützt? Roger Köppel in der Weltwoche. Ist doch auch noch interessant. Ein Teil der katholischen Kirche, der gesagt hat, ja, wir müssen sie auch verzeihen können, oder? Also, sie kommt natürlich jetzt auch Unterstützer über, wo sie alle aus Lager, wo sie alle gar nicht unbedingt hätten wollen, oder? Und die Situation ist schon ein bisschen vertrackt. Aber jetzt gerade im beruflichen Farmer habe ich jetzt noch begriffen. Wie die haben einfach gesagt, wir können nicht ein Geschäft riskieren.
Du kannst die auf keinen Kunden mehr ansetzen.
Genau.
Das geht nicht. Oder?
Genau. Und das nimmt natürlich das Unternehmen natürlich Schaden. Ob jetzt, ja, der Herr Grossen ist da relativ happig vorgestossen, oder? Er hat im Prinzip gesagt, l'état c'est moi, ich bin der Präsident und ich entscheide.
Natürlich gibt es auch ein grobes Glaubwürdigkeits- und Machtproblem, oder?
Ja,
wenn die Partei sagt nein, oder?
Ja, wenn die Partei sagt nein, und dann ist sie ja nicht einmal nationale Politikerin, sondern ist eine Zürcher Gemeinderätin. Also, es ist relativ eine vertragte Situation.
Aber interessant, wie alle, ohne zu überlegen, möglichst schnell das Ganze probieren zu verpolitisieren. Oder statt wirklich mal ein bisschen, ich glaube, das war die NZZ nicht so schlecht unterwegs gewesen. Die hat ein bisschen gewartet und nachher erst geschrieben. Alle anderen haben aus allen Rohren geschossen und auch die Politiker, eben, ich meine, die einen klagen, der Grossen ist auch viel zu schnell gekommen. Da hat man doch ein bisschen Abstand gewinnen und nachher überlegt, etwas machen.
Ja, eben, man muss eine Nacht drüber schlafen, oder? Also die Emotionen sind natürlich schon sehr, sehr hochgegangen und gut, auf die andere Seite, sie hat natürlich auch Markante immer ausgeteilt. Ja, hat sie gesagt, der Rösti muss man schön saufen oder weiss Gott was.
Ja,
ist ja noch ein Flapsiger, so. Vielleicht hat sie das auch nicht so schlimm gefunden. Aber,
der Rösti sicher auch.
Ja, aber was natürlich interessant ist, und da könnte natürlich schon noch sein, dass sie natürlich viel Niedergang hat innerhalb von der eigenen Partei, innerhalb vom Polit-Establishment, wo gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass einfach eine von außen kommt und so ein Superstar ist und wir machen natürlich die ganze Ochsentour irgendwie vom Schulpräsident. Ja, ist immer das Gleiche. Oder? Das haben wir ja gesehen, wo Tami Glauser kandidiert hat bei den Grünen. Ich meine, den grössten Widerstand hat sie innerhalb von der Grünen Partei gehabt, wo plötzlich alle gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass jetzt eine kommt und sagt, das ist eine schöne Frau oder ein Fotomodell, ich kandidiere und wir machen die Ochsentour und die hat alle Betrümpfe in den Händen. Oder? Ich glaube, diesen Affekt darf man auch nicht ganz unterschätzen.
Katharina Valente. Ich kenne sie ehrlich gesagt noch aus dem Kinderzimmer. Meine Eltern haben immer, wenn die Abendshows kamen, ist die Katharina Valente bei Wetten, dass und Kuhlenkampf und so. Irgendwann ist sicher
Victoriani.
Also, von dem her hat es mich also schon berührt, wo der Tod ist gekommen, die Todesnachricht. Sie hat im Tessin gelebt. Mit 93 ist sie gestorben. Du, wo natürlich so ein bisschen, noch ein bisschen französisch, sie ist ja in Paris geboren. Sie hat so ein bisschen all die Länder hat sie so ein bisschen vereint. Du hast wahrscheinlich schon noch ein bisschen ein Herz für Katharina Valente, könnte ich mir vorstellen.
Ja, gut, das war natürlich der Überstar. Also, Zander Studer von den 60er Jahren, der einfach konnte moderieren und singen. Und
weiss Gott, Zander Studer in dieser Sendung auch noch hätte umgebracht.
Nein, aber es ist natürlich wie soll ich sagen, eine grossartige Interpretation. Und sie hat natürlich einen Zeitgeist, auch ein bisschen verkörpert, von den 60er, frühen 70er Jahren, wo irgendwie Europa nach dem Krieg war, hat sie natürlich schon wieder ein bisschen heile Welt verkörpert.
Aber das, was du sagst, ist genau richtig. Das habe ich überlegt. Es gibt doch so die Namen, die so jetzt in meinem Fall aus der Kindheit noch die Präsenz bleiben. Peter Alexander, Vico Toriani und eben auch Caterina Valente.
Ja, natürlich, oder? Die Deutschen, oder, die da irgendwie sich müssen urappeln, oder? Die Sehnsucht nach Paris, ganz Paris träumt von der Liebe, oder? Das Dessin. Man ist auf Italien gegangen, oder? Und das hat sie schon verkörpert. Und ich habe jetzt nochmal ihre Biografie nachgelesen. Die war natürlich schon noch happy gewesen, oder? Sie ist ja dann in die Ukraine verschleppt worden, glaube ich, in einem Gefangenenlager gewesen, ist dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und hat dort in ihre Karriere gestartet, oder? Und, aber sie hat irgendeine Zeitgeist irgendwie verkörpert und weil spannend war bei ihr, sie ist im richtigen Moment von der Bühne abgetreten, oder? Und sie hat dann irgendwann mal gesagt, jetzt ist einfach vorbei. Ich glaube, sie war der Star gewesen, neben dem Frank Sinatra, der am meisten Fernsehauftritte hat. In der heute gibt es halt mehr, wo mehr auftreten sind und gibt auch soziale Medien, aber sie ist natürlich einfach ein Überstar gewesen, wie es heute in dem Sinn gar nicht mehr gibt.
Einen wunderschönen Nachruf im Tagesanzeiger habe ich gelesen und dort ist eben so ein bisschen bewusst worden, dass natürlich Caterina Valente im deutschsprachigen Raum als Schlager-Ikone ist berühmt gewesen, aber eigentlich, zum Beispiel in New York, hat sie mit allen Jazzgrössinnen können mithaben. Sie hat ein unglaubliches, vielseitiges musikalisches Talent gehabt. Hat nicht nur einen Stil beherrscht, hat verschiedene Stile beherrscht, hat die auf höherem Niveau beherrscht, hat aber jeden Stil oder Schlager ernst genommen und darum ist sie als glaubwürdige Persönlichkeit, egal in welchem Genre, akzeptiert worden.
Ja, und eigentlich skandalfrei. Eigentlich durch das Leben durchgegangen, oder? Ja, grossartige Figur und es ist irgendwie auch ein Teil von einer Epoche, die damit zu Ende ist.
Zu Ende ist auch die Sendung für heute. Wir hören uns wieder in einer Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.